NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
23. Juni 1775. Der Todestag des Schriftstellers und Abenteurers Karl Ludwig Freiherr von Pöllnitz.
Ja, Monsieur Damen, damit ihr wisst, wer euch heute hier durch dieses Schloss begleitet, Karl Ludwig von Pöllnitz, Oberzeremoniemeister seiner Majestät Frederik Le Grand, König von Preußen, Kurfürst von Brandenburg, Reichskanzler etc. etc. Sie fragen sich nun natürlich, wie kommt dieser Mensch dazu, uns hier zu führen? Sie dürfen sich das fragen. Ich beantworte Ihnen das heute auch mal ausnahmsweise. Wenn mir mal jemand gesagt hätte, dass ich mich in seltsame Gewänder hülle und Pöllnitz spiele, das wäre undenkbar gewesen. Das ist einfach so eine ganz zufällige Geschichte. Mein Name ist Wolfgang Eiser, ich bin promovierter Historiker und das Interesse für das Rokoko und für Friedrich und für Potsdam auch, bin ich hier in diese Position gekommen, den Pöllnitz zu entdecken und ihn dann heute in eine der szenischen Führungen, die es hier in Sanssouci gibt, den auch darstellen zu dürfen. Wenn ich mir die illustren Gäste hier so anschaue, in welcher Kleidung erscheinen Sie denn bei Hofe? Nun aber gut, wenn seine Majestät der Überzeugung ist, dass Ihnen das zusteht, dann lasst uns aufbrechen. Wir gehen hinüber in das Schloss Sanssouci und ich zeige Ihnen, wie seine Majestät dort lebt. Karl Ludwig von Pöllnitz ist 1692 geboren. Die Familie von Pöllnitz, das ist alter thüringischer Adel. Und geboren wurde er in Issum im Kurkölnischen und über diese Verpflichtung dann im Heer des Kurfürsten hier in Brandenburg zu dienen, ist man in diese Gegend gekommen. Ich kam schon als kleines Kind an den preußischen Hof mit meinen Eltern, mein Vater Obrist, in der Armee des Kurfürsten von Brandenburg und des ersten Königs in Preußen. Und so blieb ich am Hofe, war Spielgefährte des Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm I., und bin also dann aufgenommen worden von...
Na, ich vermute, er wird es nicht einfach gehabt haben, denn als Kind war der Soldatenkönig auch schon leicht cholerisch und so ein richtiger Haut drauf. Er war dann bis zu seinem 18. Lebensjahr hier weiter am preußischen Hof. Und mit 18 Jahren ging Pöllnitz dann zum Militärdienst, aber offensichtlich hat ihm das nicht so behagt. Und er hat dann angefangen, das, was man in diesen Kreisen dann auch tat, er ist dann gereist.
Als erstes, Monsieur Damen, sind wir hier in der kleinen Galerie. Seine Majestät hat sich diese Galerie ausgestalten lassen, um keinen tristen Weg in sein Wohn- und Schlafgemach vorzufinden. Pöllnitz war ein kleiner Aufschneider und er hat auch gerne mal Dinge erfunden und hat er dann vor allem am sächsischen Hof sich in die ganze Hofgeschichte um August den Starken dann so ein bisschen eingelebt, die ganzen Liebschaften verfolgt, die Intrigen verfolgt und hat dann sein Sachs Galant geschrieben, was also 1734 erstmalig veröffentlicht wurde.
Unterdessen merkte die Madame von Kosel, dass der König nicht mehr so viele eifrige Liebe für sie hatte. Nach viel und langer Nachforschung steckte ihr ein königlicher Kammerdiener zu, der König vertriebe sich öfters etliche Stunden mit einem gewissen jungen Herrn, der ihm durch seine Schönheit und durch die geheimnisvolle Aufführung, mit welcher man ihn allzeit in des Königs Zimmer brachte, den Zweifel in den Kopf gesetzt hätte, ob diese Person nicht ein verkleidetes Frauenzimmer wäre.
Die Grundüberlegung für das galante Sachsen war eigentlich, dieses Manuskript dann August dem Starken vorzulegen und es ihm zu verkaufen, so mit der Maßgabe, dass Pöllnitz gehofft hat, der wird dafür eine Menge Geld ausgeben, damit alles das, was da drin steht, nicht öffentlich wird. Aber August war so souverän, dass er gesagt hat, das ist mir doch egal. So hat also dann dieser Kauf nicht stattgefunden. Wenn Sie einmal schauen, diese wundervollen Kronleuchter. Majestät gibt für einen solchen Leuchter schon mal bis zu 4.000, 5.000 Taler aus. Ein Minister bekommt in Preußen etwa 2.000 Taler. Seine Majestät kann immer entscheiden, leiste ich mir zwei Armleuchter für einen Minister oder einen Kristallleuchter für mein Schloss. Und als Minister hier in Preußen tätig zu sein, Monsieur Damen, glaubt ja nicht, dass das eine ehrenvolle Aufgabe ist. Der englische Gesandte hat es mal auf den Punkt gebracht. Lieber Affe in Borneo als Minister in Preußen. Er hat ja das Gleiche dann nochmal am Hofe Friedrichs des Großen versucht. Er hat also auch eine Geschichte des Hauses Brandenburg verfasst. Aber seiner Majestät hat das Ganze nicht ganz so gefallen. Und so blieb das mehr oder weniger in der Schublade. Aber La Saxe Galante, was sagen wir heute, wäre ein Bestseller. Da war Pönitz Anfang 40. Das war so die Blütezeit. Monsieur Dame, ihr seht, wir sind jetzt hier in dem Musiksalon seiner Majestät. Das Notenpult steht noch, seine Flöte hat Majestät auf dem Hammerflügel der Firma Silbermann ein wenig abgelegt. Abends um 6 Uhr versammelt man sich hier und Majestät veranstaltet hier Hausmusik. Ja, was wird gespielt? Flötensonaten, die seine Majestät selbst geschrieben hat, über 120. Oder von Monsieur Quanz, der als Flötenlehrer auch für die Kammermusik zuständig ist. Mit Monsieur Quanz haben wir hier wahrscheinlich den teuerst bezahlten Musiker aller Zeiten am preußischen Hof mit einem Ministergehalt. Dazu die Zulagen für jede Flöte, die er für seine Majestät baut, für jedes Solo, das er spielt und für jede Komposition, die er verfasst. Er ist wohl situiert. Ich bin einem manchmal ein wenig neidisch auf ihn. Pönitz war ja bei Friedrich Wilhelm I. Kammerherr und da hatte Pönitz 600 Taler per anno. Und mit der Anstellung als Oberzeremonienmeister hier am Hofe Friedrichs des Großen war also dann schon in die höhere Gehaltsstufe aufgestiegen. Das war schon eine Position. Wenn Sie eine Audienz bei seiner Majestät haben, wie spricht man seine Majestät an? Sie sprechen Majestät gar nicht an. Majestät spricht Sie an. Oder Ihre Audienz hatte sich damit schon erledigt. Was das Protokoll betrifft, ich denke, ich tue dem alten Herrn nicht Unrecht, wenn ich sage, da war der Einäugige unter dem Blinden der König, der sich noch auskannte mit zeremoniellen Fragen. Aber das war alles nicht so astrein. Wichtig war ja, dass es Regeln gab und die hat Pönitz ja mitbestimmen können. Monsieur Dame, sollten Sie je in die Verlegenheit kommen oder die Ehre haben, bei seiner Majestät zu einer Audienz zu erscheinen, wenn euch Majestät auf die Schippe nimmt, maßt es euch nicht an, das mit gleicher Münze heimzahlen zu wollen. Monsieur d'Argent, einem französischen Adligen, der hier einer der ältesten Freunde seiner Majestät ist, dem ist das mal widerfahren. Sie kennen Monsieur d'Argent? Nein, Sie kennen ihn nicht. Geschichten erzählen, das war seine Welt. Ein französischer Adliger, der hier nach Preußen gekommen ist, bedacht, immer gesund zu bleiben, 3 Nachtjacken zu tragen und dann noch 4 Nachtmützen. Und als eines Tages Majestät ihn sozusagen damit ein wenig aufzieht und zu ihm sagt, also Monsieur d'Argent, ich glaube, ihr seid so weit, dass ihr noch mit der Luxuskalesche in den Himmel aufsteigen wollt. Und ja, Monsieur d'Argent sagt also, ja, Majestät, oder man macht es wie ihr. Man setzt sich auf den Lehnstuhl, lässt die anderen drumherum stehen und wartet auf diese Weise. Vom Seiten des Königs war Pönitz eine galante Plaudertasche. Majestät hat darüber hinweggesehen und hat sich dann anderweitig an Monsieur d'Argent gerecht. Monsieur d'Argent hebt seine Urinprobe immer 24 Stunden auf. Wenn sie sich schwarz verfärbt, dann droht der Tod. Und das wusste Majestät und er wusste auch, wo die Urinproben stehen und hat dann in eine dieser Urinproben schwarze Tinte einfüllen lassen. Das hätte Monsieur d'Argent fast das Leben gekostet. Ein drastisches Urteil Friedrichs des Großen über Pönitz. An der Tafel divertissant, an der Tafel unterhaltend.
Ansonsten wegsperren.
Es gibt diese schöne Geschichte. Seine Majestät hat in der Tafelrunde dann mal erwähnt, dass die Truthähne so teuer geworden wären. Und ich wollte seiner Majestät einen kleinen Gefallen tun und habe einen Truthahn erworben, schön fett, und habe ihn seiner Majestät geschickt mit einem Zettel daran, Majestät, ein Truthahn. Woraufhin seine Majestät dann einen alten, mageren Ochsen kaufte, ihm die Hörner vergolden ließ und einen Zettel anbringen ließ.
Pönitz, ein Ochse.
Friedrich hat ihn zwar einmal ziehen lassen im Jahre 1744. Pönitz hatte eine reiche Heirat in Aussicht, aber dummerweise hat sich die Dame vorher erkundigt, mit wem sie sich verheiraten sollte und ist also dann zurückgetreten von dieser ganzen Geschichte. Und Pönitz musste reumütig an den preußischen Hof zurück nach einigen Wochen und Friedrich hat ihn wieder aufgenommen. Ja, Monsieur Dame, jetzt konzentrieren Sie sich bitte wieder ein wenig auf mich. Und so hat sich das Ganze wieder eingerenkt, allerdings für Pönitz mit ein paar finanziellen Einbußen. Er bekam nicht mehr die 2000, sondern er bekam ein paar Talerchen weniger im Jahr. Aber es ist auch überliefert, Friedrich hat ihm ab und zu auch mit Geldgeschenken unter den Arm gegriffen. Und zu den kuriosen Dingen zählte, in Preußen durfte man an 2 Kategorien von Menschen kein Geld verleihen. Das waren die preußischen Prinzen. Und es gab eine zweite wichtige Version, das war Pönitz. Als Pönitz zurückkam, hat Majestät verfügt:
Wer Pönitz Geld leiht, muss mit 100 Taler Strafe rechnen.
Pönitz hat immer einen Weg gefunden, den einen oder anderen, ja, wie würden wir heute hemdsärmlich sagen, anzuschnorren. Ich bat vor kurzem seine Majestät darum, mir ein wenig Unterstützung zu geben, was meine Equipage, meine Pferde und meine Kutsche betrifft. Und ich war der Hoffnung, dass Majestät das ein wenig in Geld vormacht. Nein, was lässt er machen? Majestät lässt mir eine Fuhre Heu und ein Fuderkorn in meinen Flur in meiner Berliner Wohnung schütten, sodass ich also fast nicht aus dem Haus komme. Pönitz war einerseits sehr liebenswürdig, wenn das für ihn als angebracht erschien. Andererseits war Pönitz auch jemand, der nicht vergaß und der also auch so den Ruf dann später hatte des hinkenden Satyrs am Hof. Also jemand, vor dem man sich in Acht nehmen musste, und wenn man sich mit ihm eingelassen hat, dann war es günstig, freundlich zu sein. Und Pönitz hat immer, wenn ihm jemand in die Quere kam, dann auch zurückgeschlagen und hat mit der einen oder anderen Intrige dafür gesorgt, dass seine Widersacher es nicht so ganz einfach hatten. Also er war geachtet, ein wenig gefürchtet, und ansonsten gehörte er in die zweite Garnitur der Hofgesellschaft, die aber immerhin noch wichtig genug war, um Einfluss am Hof zu haben. Ja, was man für die letzten Jahre natürlich konstatieren muss, die Musikleidenschaft seiner Majestät hat nachgelassen und ist fast zum Erliegen gekommen. Ihm fehlen leider die beiden vorderen Schneidezähne oben. Und damit ist das Flöt-Travers-Spielen leider nicht mehr möglich und das Interesse seiner Majestät an der Musik ist auch ein wenig erloschen. Pönitz hat für Friedrich den Großen manchmal als Kurier in Familienangelegenheiten gedient. Er hat ihn im Ersten Schlesischen Krieg begleitet, er hat ihn also auch zur Kur begleitet. Und man war sich schon nahe, aber auf der anderen Seite war das für den König eine Person, die er auch gerne mit seinem Spott und mit seiner Satire belegte. Aber das ist für Friedrich generell so. Ich erinnere mich noch, seine Majestät ist nach 7 Jahren Krieg das erste Mal wieder in Berlin. Der Hof ist zum Defilé angetreten. Seine Majestät geht an allen vorbei. Und als er nach 7 Jahren seiner Gemahlin gegenübersteht, wissen Sie, was er zu ihr sagt?
Madame sind korpulenter geworden.
Er hat das Ganze noch mal auf die Spitze getrieben. Einige Jahre später besucht ihn seine Schwester. Majestät schreitet mit der Königin-Witwe von Schweden das Hofdefilé ab. Und als er seiner Gemahlin gegenübersteht, was sagt er zu seiner Schwester, der schwedischen Königin?
Das ist meine alte Kuh, die Sie ja bereits kennen.
Er sagt das Ganze auf Französisch. Das klingt natürlich ein wenig angenehmer, aber das ist der Humor, den seine Majestät in zunehmendem Alter an den Tag legt. Karl Ludwig von Pönitz ist im Alter von 83 Jahren 1775 verstorben. Als Friedrich Voltaire mitteilt, dass er nun der alte Pönitz verschieden ist, hatte dann Voltaire gesagt,
der alte Pönitz ist gestorben, wie er gelebt hat. Das heißt, noch am Tage vor seinem Tode gaunernd. Es bedauert ihn niemand als seine Gläubiger.
Also das, was das Verhältnis von Pönitz und Friedrich dem Großen betrifft, träfe schon der Begriff Hassliebe zu. Man brauchte sich, man wusste, was man von dem anderen hat. Wenn Friedrich gewollt hätte, dass er verschwindet, das hätte ihm wahrscheinlich kein Herzdrücken bereitet. Und es gab nie Versuche, ihn, wie würden wir heute sagen, wegzumoppen. Das hat nie eine Rolle gespielt. Ja, Monsieur Dame, damit sind wir bei unserem kleinen Spaziergang durch die Wohnräume seiner Majestät am Ende angelangt. Gehabt euch wohl, Monsieur Dame. Ihr Karl Ludwig von Pönitz. Au revoir.
Im Zeitzeichen erinnerte Martina Meissner an Karl Ludwig Freiherr von Pönitz, der am 23. Juni 1775 gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.